Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das über diesem Konfirmationsgottesdienst steht und das auch Predigttext ist, es steht im Philipperbrief im 4. Kapitel. Wir wollen hören auf den Vers 4. Da schreibt Apostel Paulus voll des Heiligen Geistes: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Jetzt noch einmal: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen Befehl, für dieses gigantische Wort, das du uns schenkst, für das, was vor uns liegt, dass du uns die Freude befiehlst, Herr, dass wir uns freuen sollen in jedem Weg, den wir gehen, Herr. Danke für das, was du uns in diesem Predigtwort zugerufen hast. Und wenn wir jetzt die Predigt hören über dieses Wort, Herr, so wollen wir dich bitten, Herr, dass du mit deinem Geist in unserer Mitte bist, Herr, dass du diese Predigt segnest an jedem Einzelnen, wie er gekommen ist, Herr, und dass jeder etwas mitnehmen kann aus diesem deinem Wort. Dass das passiert und dass das geschieht, Herr, dazu musst du uns ansprechen, dazu musst du Gegenwart schenken, Herr. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, für diese Predigt. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Es sind drei Personengruppen, die ich in dieser Predigt ansprechen möchte. Die erste und wichtigste heute seid ihr, die Konfirmanden. Ihr habt euch das gewünscht, dieses Thema Freude, das bekommt ihr jetzt auch, aber hört bitte ganz genau zu, ihr seid hier gemeint. Die zweite Gruppe, die hier mithören darf, das sind nicht diejenigen, die konfirmiert werden oder wurden, sondern diejenigen, die im Herrn sind. Ihr, die ihr zu Jesus Christus gehört, die ihr ein Ja zu ihm gesprochen habt, ihr dürft euch richtig jetzt beschenken lassen, nochmal neu, nicht von mir, sondern von Gott, der euch nochmal deutlich macht, warum ihr allen Grund zur Freude habt. Wenn ihr im Herrn seid, ganz gleich, was morgen und nächste Woche los ist, ihr habt Grund zur Freude, eine Freude, die der Herr befiehlt. Und eine dritte Gruppe ist gemeint, diejenigen, die den Herrn noch nicht kennen. Ihr seid außen vor. Ihr habt diese Freude oder nicht? Ihr habt so ein bisschen irdische Freude, wenn Werder Bremen gewinnt, die Aktienkurse ein bisschen besser laufen halt, wenn der Tumorticker besser ist als erwartet. Das sind eure Freuden, das sind irdische Freuden. Das ist nichts. Ihr, die ihr Jesus noch nicht habt und nicht im Herrn sein, hört genau zu, welche Freude es gibt für diejenigen, die ein Ja zum Heiland sprechen. Und in diesem Sinne möchte ich uns dieses Wort auslegen, allen drei Gruppen. Und ich habe eine Handvoll Begründungen mitgebracht, warum ihr euch im Herrn freuen sollt. Fünf Begründungen. Erstens, weil ihr in dem Herrn Liebe habt. Zweite Begründung, weil ihr in dem Herrn Vergebung habt. Dritte Begründung, weil ihr dem Herrn Hilfe habt. Vierte Begründung, weil ihr dem Herrn Trost habt. Und fünfte Begründung, weil ihr dem Herrn ewiges Leben habt. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Warum sollen wir uns im Herrn freuen? Warum dürfen wir uns im Herrn freuen? Nun, weil wir in dem Herrn Liebe haben. Liebe Konfirmanden, jeder Mensch will geliebt werden. Nicht nur so als Jugendlicher, wenn man so mit 14, 15 denkt, ach, wann kommt sie denn endlich, er denn endlich, die Sehnsucht nicht nach dem Freund, der ersten Freundin halt nicht. Das ist der Wunsch und die Sehnsucht eines Jugendlichen, so war es zumindest bei mir. Aber nicht nur bei den Jugendlichen, so mit 14, 15 ist es so, dass sie geliebt werden wollen. Auch so die kleinen Kinder wollen geliebt werden, deshalb schreien die Babys schon, nicht nur, weil sie was zu essen und zu trinken haben, die wollen von der Mama in den Arm genommen werden, geknuddelt werden, der Schrei nach Liebe. Und das geht das ganze Leben so weiter. Wenn man eines Tages verheiratet ist, Kinder hat, da wollen die Eltern, dass die Kinder einen lieben, die Großeltern wollen von den Eltern geliebt, von den Enkeln geliebt werden halt. Auf der Arbeitsstelle ist es so, dass man von den Arbeitskollegen geschätzt und geliebt werden möchte. So ein Pastor möchte von seiner Gemeinde geliebt werden, halt nicht. Das möchte man immer wieder. Und wehe, wenn es die Liebe nicht gibt, dann wird es im Leben häufig sehr dunkel und schwer. Und leider passiert das. Nicht jeder hat das Privileg, Pastor Martinike zu sein und dann so viel Liebe geschenkt zu bekommen. Halt. Es gibt auch Pastoren, die müssen Gemeinden leiten, die haben nicht so viel Liebe. Und es ist dann schwer, Pastor zu sein. Es ist schwer, wenn man eine Ehe führt und der Ehepartner auf einmal die Liebe entzieht oder die Liebe zerbricht. Wenn dann Liebe aufhört, die mal da war oder Liebe gar nicht gekommen ist. Das ist für Menschen sehr, sehr schwer. Und einige von euch werden das auch in eurem Lebensweg erfahren und erleben. Leider dass man nicht die Liebe bekommt, die man hätte bekommen sollen, dass die Liebe, die man hatte, zerbricht, weil vielleicht ein Mensch stirbt oder weil er weggeht und man dann in die Tiefen geführt wird, man sich alleine fühlt und keine Liebe da ist. Aber wenn man in dem Herrn ist, dann hat man einen, der einen liebt. Und zwar so liebt, wie niemand anders einen lieben kann. Eine Liebe, die alles übersteigt. Eine Liebe, die so groß ist und stark ist, dass dieser Gott, der einen liebt in Jesus Christus, in diese Welt gekommen ist und für dich gestorben ist. Das ist eine Liebe. Nicht so ein bisschen mit 17 Jahren Händchen halten, nix. Nicht so wie der Enkel dann Danke sagt zur Oma für das schöne Weihnachtsgeschenk. Das ist alles schön und gut. Aber das ist irdische, vergängliche Liebe. Die Liebe Gottes in Jesus Christus, der für mich gestorben ist auf Golgatha. Das ist eine Liebe. Die Bibel sagt, es gibt keine größere Liebe als die. Und das wissen einige von euch ganz klar und deutlich, die das schon sehr intensiv gespürt haben. Und das habe ich erlebt bei meiner Bekehrung, als ich konfirmiert wurde. Ich habe es euch 20 Mal erzählt, dass ich damals noch nicht gläubig gewesen bin. Und erst ein Jahr später zum Glauben fand. Und das war das Erste, was ich begriffen habe. Jesus hat mich lieb. Neben all dem anderen, was ich dann auch noch begriffen habe und was ich bis heute verstanden habe, aber ist das das Zentrale. Der Heiland hat mich lieb. Und das ist gigantisch. Das ist stark. Das ist sowas Fantastisches, das ist sowas Persönlichkeitsstärkendes. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin oder weil ich theologisch was drauf hätte, sondern einfach, weil er mich lieb hat, so wie eine Mutter ihr Kind liebt. Und das ist so stark, das zu wissen. Egal, was mir passiert in meinem Leben, er ist da und er liebt mich. Und nichts kann mich trennen von dieser Liebe. Nichts Hohes, nichts Tiefes, nichts Zukünftiges, kein Teufel, keine Macht, ich bin geliebt. Und wenn ich eines Tages sabbernd im Alternheim liege, halt, dann müssen sie mir fünfmal am Tag die Windeln wechseln halt, und keiner interessiert mich mehr für mich. Der Heiland ist da und hat mich lieb. Das ist was Starkes zu wissen. Und wenn du das spürst, nicht nur als theoretisches Wissen, diese Liebe wirklich spürst, da freust du dich einfach drüber. Liebe hat ja auch mit Freude zu tun. Das werdet ihr erleben, wenn ihr euren ersten Freund, eure erste Freundin habt. Ja, ach, wenn man dann das erste Küsschen getauscht hat, ne? Oh, da ist man voller Glück, voller Freude halt, nicht? Das ist toll zu erleben, auch bei jungen Menschen halt, ne? Aber mit Jesus ist das was Bleibendes, nicht? Die erste Liebe, die geht schnell vorbei, die hat eine ganz geringe Halbwertszeit. Aber mit Jesus, das bleibt. Das ist so fantastisch. Und das ist das, woran Paulus auch hier denkt, wenn er das sagt. Freut euch, Mensch, ihr Philipper, guckt nicht auf all das Irdische, freut euch. Da ist einer, der euch liebt. Und das möchte ich jetzt auch der zweiten Gruppe sagen, halt, von der ich gesprochen habe, die im Herrn ist, nicht den Konfirmanden. Euch, die im Moment vielleicht denkt, ja, läuft nicht so richtig mit dem Geliebtsein. Ich bin so alleine. Das ist der Widersacher, der dir das einredet. Es ist einer da, der dich lieb hat. Du bist doch im Herrn. Freu dich. Du bist geliebt. Nicht, weil du so toll bist, weil du so viel kannst, sondern weil der Herr einfach dich liebt. Und er wünscht sich nichts mehr, das ist das höchste Gebot, als dass du die Liebe erwiderst halt. Das ist ja bei Liebe so. Wenn man jemanden liebt, dann erwartet man und wünscht man sich, dass die Liebe zurückkommt. Das heißt, das erste Gebot, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft halt. Du bist geliebt, darüber darfst du dich freuen. Und nochmal für die, die gar noch nicht im Herrn sind. Stellt euch mal vor, was das ist, wenn ihr das erste Mal erlebt durch den Heiligen Geist im Herz. Du bist geliebt. Eine Liebe, die nicht weggeht, die bleibt und die dein Leben trägt. Da kann man sich nur drüber freuen. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Du darfst dich freuen, wenn du im Herrn bist, weil der Herr dich lieb hat. Ein zweites, du darfst dich freuen, weil der Herr dir Vergebung schenkt, weil wir im Herrn Vergebung haben. Alle Menschen sind nicht nur liebesbedürftig, sie sind auch vergebungsbedürftig. Da haben wir darüber gesprochen im Konfirmandenunterricht, dass alle Menschen Sünder sind und der Gnade vor Gott ermangeln, die sie haben sollten. Alle sind Sünder und die können nichts tun. Die stehen vor dem lebendigen Gott und haben nichts zu bringen. Und in deinem Leben wirst du immer wieder schuldig werden. Das werdet ihr erleben halt. Ihr seid jetzt schon Sünder, tut Dinge, die falsch sind. Und ihr werdet das immer wieder in eurem Leben tun, bis zu eurem letzten Atemzug. Und eigentlich könnte man wegen dieser Schuld und Sünde dann auch gar nicht zu Gott kommen. Und nicht nur, dass man nicht zu Gott kommen kann, auch zwischenmenschlich wird so vieles durch Sünde und Schuld vergiftet. Das Wunderbare ist, dass wir mit unserer Schuld und Sünde einfach zu dem Gott kommen dürfen, der uns lieb hat und sagen, Jesus, hier hast du den ganzen Mist, hier hast du mein ganzes Versagen, mein Lügen, mein Betrügen, mein Neid, mein Hochmut, bitte vergib mir. Und das macht dann der Herr. Der vergibt. Und das, wenn man das erlebt, dass man die Schuld los wird, dass man Vergebung erlebt, dass die Schuld getilgt ist, darüber freut man sich. Guter Freund von mir, sehr vermögender Mann, der fährt entsprechend schnelle Autos und hat auch einen sehr unruhigen rechten Fuß. Demzufolge hat er immer wieder Briefe aus Flensburg bekommen halt, ne? Und vor einigen Jahren war es so, dass er ein Punkt vom Führerscheinentzug war. Und da hat er dann beschlossen, ganz piano die nächsten 2 Jahre. Aber ihr wisst ja, wie das so ist, auch wenn man gerade viel Auto fährt, nicht immer kriegt man jeden Blitzer mit, aber der hatte es geschafft, 2 Jahre. Und dann wurden alle Punkte getilgt, auf einmal war das Konto in Flensburg leer. Ich weiß noch, wie er mich angerufen hat. Und wisst ihr, der war richtig freudig. Das ist ein Typ, der sonst nicht so richtig emotionsmäßig ist, aber dass sein Führerschein jetzt komplett wieder safe war halt. Ne? Da hat er sich richtig drüber gefreut, weil ihm die Schuld in Flensburg nicht mehr angerechnet wurde. Das ist eine Freude. Aber bitte, viel, viel größere Freude haben wir dadurch, wenn wir erleben, den Mist, den ich wieder verzapft habe, zwischenmenschlich oder vor Gott, den vergibt mir der Herr. Da muss ich keine 2 Jahre warten. Da kann ich einfach hingehen zum lebendigen Gott, auf die Knie gehen, die Hände falten, ihm das bringen, ihn um Vergebung bitten, zack, und dann schenkt das. Alles weg. So einfach ist das. Einfach nach Golgatha gebracht. Und da wird die Schuld und Sünde vergeben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Stuttgart gewesen ist und so ein bisschen westlich, da gibt es einen Berg, das ist der Birkenkopf, aber der heißt nicht mehr Birkenkopf. Die Stuttgarter nennen diesen Berg Monte Scherbellino, steht auch ein Schild drauf, Monte Scherbellino. Deshalb, weil nach dem Zweiten Weltkrieg, Stuttgart ist dem Erdboden platt gemacht worden, da hat es über 50 Luftangriffe gegeben, die Stuttgarter nicht mehr wussten, was machen wir denn mit dem ganzen Schutt, bis wir jetzt unsere Stadt aufbauen, haben die gesagt, wir müssen den Schutt alle rausbringen aus der Stadt und müssen dann neu anfangen, die Stadt aufzubauen. Und die wussten nicht, wohin, haben gesagt, wir bringen das alles auf diesen Birkenkopf und dann ist dieser Berg um fast 50 Meter angewachsen, haben die den ganzen Schutt der Stadt hingebracht, allen Dreck, den die hatten, alles, was kaputt war, was nicht mehr zu gebrauchen war, kam auf diesen Berg Monte Scherbellino und dann konnten die Stuttgart neu aufbauen. Und so ist es auch bei uns. Aber wir müssen nicht auf den Berg westlich von Stuttgart, wir gehen nach Golgatha. Wir gehen dann einfach auf die Knie, falten die Hände und dann werden wir schuldlos. Und das ist was Gigantisches. Wenn man das erlebt, wenn der Herr ihm das im Geist deutlich macht, hast wieder versagt, aber ich gebe dir neu eine Chance. Darüber dürfen wir uns freuen. Und das möchte ich auch denen zu sagen, die im Herrn sind, heute Morgen hier sind und sich vielleicht grämen über eine Schuld, ein Versagen, wo es nicht so gelaufen ist, aus ihrer Schuld. Hey, einfach nach Golgatha gegangen. Abgegeben und sicher sein, ist getilgt. Und ich möchte es auch denen nochmal sagen, die noch nicht beim Herrn sind. Du, der du mit deiner Schuld lebst, darunter leidest und vor allen Dingen eines Tages, wenn du gestorben bist, vor den lebendigen Gott trittst und dann erleben musst, dass es zu spät ist, weil du kannst nur, solange du hier auf Erden bist, diese Schuld abgeben. Wenn du im Gericht bist und nicht die Amnestie von Golgatha für dein Leben in Anspruch genommen hast, nicht das Blut Jesu hast dich reinwaschen lassen von deiner Schuld, dann ist es zu spät. Dann rechnet Gott mit dir knallhart ab. Und dann gibt es keine Freude mehr für dein Leben. Dann ist nur noch Heulen, Elend und Zähneklappern, so sagt es die Bibel. Deshalb auch hier wieder meine Einladung an diejenigen, die noch nicht bei Jesus sind. Komm zu ihm. Nimm die Vergebung deiner Schuld an und freue dich darüber, dass du dadurch ewiges Leben hast. Das ist der zweite Grund, warum wir uns freuen dürfen, weil wir in dem Herrn Vergebung haben. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Ein drittes, warum wir uns freuen dürfen, weil wir in dem Herrn Hilfe haben. Ich habe eben schon gesagt, alle Menschen sind liebesbedürftig, alle Menschen sind vergebungsbedürftig und auch alle Menschen sind hilfsbedürftig. Jeder Mensch braucht Hilfe. Ohne Hilfe geht es nicht. Schon die kleinen Babys, so ein 2 Tage altes Kind kann ohne Hilfe von Mutter und Vater nicht überleben, braucht diese Hilfe. Die Kleinkinder müssen die Sprachen beigebracht werden, brauchen Hilfe, brauchen in der Schule Hilfe halt nicht. Wenn Menschen älter werden, brauchen sie Hilfe mit dem Arzt, mit Therapeuten. Wenn du ganz alt geworden bist, dann musst du wieder die Hilfe deiner Kinder und Enkelkinder haben oder im Altenheim. Der Mensch kann ohne Hilfe nicht leben. Wir alle sind hilfsbedürftig. Das Gute ist, dass wir einen ganz großen Helfer haben. Ihr habt den Psalm 121 auswendig lernen müssen. Dieser Psalm 21 beginnt wie: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So begrüße ich auch immer zu Beginn eben die Gemeinde, wenn ich zu Beginn das Gnadenwort zurufe im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Also ich sage, unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da muss die Gemeinde jeden Sonntag daran erinnert werden. Wir haben eine Hilfe im Herrn. Und diese Hilfe, die ist nicht weit weg, da muss ich nicht viel Geld für bezahlen. Ich muss nur die Hände falten und muss sagen, Herr, hilf mir. Losung für den heutigen Tag. Das ist immer wichtig, wenn ihr, habt ihr alle Losungsbücher, da haben wir auch lange drüber gesprochen, lest immer Losung und Lehrtext. Wenn besondere Tage in eurem Leben sind, sowieso jeden Tag, aber an besonderen Tagen immer genau hinhören, was sagt mir der Herr an diesem Tag. Losung heute an eurem Konfirmationstag ist: Der Herr hört die Stimme meines Flehens. Psalm 116,1. Der Herr hört die Stimme meines Flehens. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und er hilft. Nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, aber er hilft immer. Das ist etwas ganz, ganz Großartiges zu wissen. Wir haben im Herrn eine Hilfe. In all dem Großen, dass wir eines Tages ewiges Leben kriegen, Vergebung der Schuld, aber auch in all den kleinen Dingen. Bitte, das habe ich euch erklärt und auch erzählt, Gott ist nichts zu klein und zu nichtig. Der möchte an eurem Leben teilhaben. Und deshalb bringt ihm alles, was ihr habt, euren Lob, unser Dank, aber auch eben, wenn ihr Hilfe braucht, sagt, Herr, hilf mir. Das Schlimmste für Gott ist, wenn er da außen vor bleibt, ihr Hilfe braucht und irgendwo anders Hilfe sucht und nicht bei ihm. Er ist ein Helfer, der uns beisteht. Unsere Hilfe kommt vom lebendigen Gott. Das ist so gigantisch, wenn man das erlebt. Das ist ja auch so etwas, nicht? Wenn man das erfährt im Geist, da kann man sich nur freuen. Letztes Jahr bin ich mit meinem Auto beim Jagen im Revier stecken geblieben, hatte mich festgefahren. Und das war just an der Ecke, das ist dann immer so, wo das Handy keinen Empfang hatte. Ich kriegte meinen Yachtkollegen nicht ans Schrift. Ach du liebe Zeit, muss jetzt ein paar Kilometer laufen und alles halt. Ich kam mit der Karre nicht aus dem Schlamm raus halt. Da bin ich losgestapft und auf einmal kommt ein Bauer um die Ecke mit dem Trecker. Was der nachts im Wald wollte, weiß ich nicht, aber war vollkommen egal. Jedenfalls, der kommt und fragt mich, kann ich helfen? Oh, was glaubt ihr, wie ich mich gefreut habe? Da kommt der Typ, macht einfach Seil dran, zieht mich raus, alles I.O. Nicht noch weit laufen, anrufen, sonst was machen. Nein, der half mir. Hilfe zu erfahren ist sowas Schönes. Und das kennt ihr alle. Ihr denkt, ey, ich werde mit der Kiste nicht fertig, die vor mir ist, halt, ist mir zu groß, ist mir zu viel. Und auf einmal kommt jemand und hilft euch. Was ist das für eine Freude? Aber wenn das schon rein innerweltlich Freude ist, wie viel mehr, wenn man das erlebt, dass man einen Gott hat, der mit einem Wort Himmel und Erde gemacht hat, der ihm zur Seite steht und einem hilft. Wahnsinn. Da kannst du dich einfach nur drüber freuen. Und Gott möchte das, dass ihr das immer wieder erlebt in eurem Leben. Dass ihr, wenn ihr in schweren Situationen seid, wenn das Fahrwasser rauer wird im Leben, ihr die Hände faltet, ihn bittet, er euch helfen kann und wird und ihr euch darüber freut. Und das möchte ich auch denen zu sagen, die im Herrn sind. In der Situation, wo ihr gerade drin seid, wo ihr denkt, das ist zu groß, das schaffe ich nicht, das geht über meine Kräfte hinweg. Ob im zwischenmenschlichen, familiären, ob im gesundheitlichen, ob im geschäftlichen, finanziellen, Gott sagt dir heute nochmal zu, ich helfe dir. Losung, ich höre die Stimme deines Flehens und ich helfe dir. Ich bin nur ein Gebet entfernt. Du gehörst doch zu mir. Du bist doch in mir. Und deshalb ist dein Problem mein Problem. Das bedeutet das in dem Herrn sein. Freut euch in dem Herrn. Ich kümmere mich drum. Ich werde dir helfen. Das ist die Botschaft für dein Problem, der du im Herrn bist. Und nochmal an diejenigen, die noch nicht mit Jesus gehen. die das heute Morgen alles für so einen religiösen Zirkus halten, nicht? Also die dann sagen, ja, ist so sozial, psychologisch gesprochen so ein Rite de Passage, ne? Also machen das eben die Christen, da bin ich eingeladen, bin halt Patenonkel oder gehört zur Familie, muss auch in den Gottesdienst gehen, aber meine Güte, Jesus. Jesus sagt dir heute, auch für dich ist Hilfe da. Du musst nur zu mir kommen. Und die Probleme deines Lebens, die bestehen zu 100% daraus, dass du nicht bei mir bist. Vor allem das Problem, was kommen wirst, wenn du eines Tages stirbst. Und Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Komm zu mir, damit ich auch dein Helfer und Retter sein kann. Und bitte, diejenigen, die noch nicht an Jesus glauben, ich sage das nicht, damit ihr, was weiß ich, Mitglied in St. Martini werdet oder was weiß ich, nachher mehr in Klingelbeutel reinlegt. Nein, ich sage es euch deshalb, weil wenn ihr das tut, zu Jesus kommt, und seine Hilfe erlebt, ihr eine Freude erlebt, das ist gigantisch. Das ist einfach fantastisch. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Wir dürfen uns freuen, weil wir in dem Herrn Hilfe haben. Ein viertes, worüber wir uns freuen dürfen, das ist über den Trost, den wir haben dürfen in dem Herrn. Wir haben nicht nur Psalm 121, die Konfirmanden, das für die Zuhörenden, die lernen wir uns noch richtig viel auswendig. Wir haben auch den Psalm 23 auswendig gelernt. Und da ist davon die Rede, auch dass, wenn ich im finsteren Tal wandle, er da ist und sein Stecken und Stab mich trösten. Egal, was kommen wird für euch, und jetzt spreche ich euch Konfirmanden an, vergesst eins nie, ihr seid nie alleine. Jesus ist bei euch, er hilft euch nicht nur, er vergibt euch nicht nur, er hat euch nicht nur lieb, er macht vor allen Dingen eins, er tröstet euch. Wenn du ihn hast, hast du Trost, gerade auch in den schweren Zeiten des Lebens. Ich wünsche euch allen gesegnetes Leben, wo ihr so viel Freude habt und tolle Dinge. Aber ich weiß auch eins, dass die dunklen Stunden kommen werden. Die bleiben niemandem erspart, gerade wenn du ein tolles Leben führst. Irgendwann stirbt dein Ehepartner, irgendwann wirst du selber krank. Irgendwann läuft es nicht so, wie es hätte laufen sollen, mit den Kindern, mit den Enkeln, mit der Gesundheit. Und dann ist man traurig, dass man niedergeschlagen. Da braucht man keine Hilfe, dass einen einer im Auto rauszieht oder dass man Geld braucht. Man ist einfach traurig und niedergeschlagen. Und dann kommt die ganz große Stärke unseres Gottes, dass er ein Tröster ist. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir einen dreieinigen Gott haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass der Heilige Geist Paraklet heißt im Griechischen, das heißt Tröster. Er ist der Tröster. Wenn du ihn hast, Jesus, wenn du in ihm bist, dann hast du Trost. Ja, da wirst du auch manche Tränen weinen müssen. Aber dann ist das Tal der Trauer nicht endlos. Dann ist im Tal deiner Schmerzen immer am Ende Licht, das Licht Jesu Christi, der einen tröstet. Das hat Gott verheißen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wie euch eure Mutter tröstet, wenn es euch nicht gut geht, oder wie ihr noch Kinder wart, so ist Gott da. Eure Mütter sind irgendwann nicht mehr da, aber Gott ist da. Der will und wird euch trösten. Und das ist so stark, wenn man das erleben darf. Ich habe es selber erfahren in meinem Leben, aber vor allen Dingen durfte ich Menschen begleiten in den tiefsten Tiefen ihres Lebens. Wo eigentlich alles zu Ende war, das Kind gestorben war, der Ehemann gestorben war mit 28 Jahren halt nicht, wo alles zu Ende war, wo dann die MS-Diagnose kam, wo man nicht mehr arbeiten konnte, furchtbare Dinge, aber wo Menschen Halt hatten, weil sie wussten, das ist nicht alles. Jesus ist da. Und das nicht als etwas Theoretisches, sondern was man richtig spürt. Das ist wie wenn du Durst hast und trinkst ein Glas Wasser, dann ist das auch keine Einbildung, keine Fiktion, keine Hoffnung, sondern du spürst es richtig, wie der Durst gelöscht wird. Und so ist es in der Trauer, in der Niedergeschlagenheit. Hat man Jesus, ist man in ihm, dann hat man Trost. Und das ist eine große Freude. Vielleicht nicht in dem Moment, wo man in der Trauer ist, aber das zu wissen, dass ich in all die dunklen Täler meines Lebens nicht die Leine rein muss, sondern dass er da ist, mein guter Hirte, dessen Schaf ich sein darf in seiner Weide. Halleluja. Das lässt mich furchtlos nach vorne gehen. Ja, auch in meinem Leben werden noch schwere Zeiten kommen. Auch ich werde sterben müssen, so der Heiland Jesus Christus nicht vorher kommt. Aber er ist da. Ich bin nie allein. Der Tröster ist da. Und das ist das Wunderbare. Und das möchte ich auch denen nochmal sagen, die hier sind, im Glauben stehen und momentan in der schweren Zeit sind. du bist nicht allein. Und diese schwere Zeit geht zu Ende. Jesus hat verheißen, dass er alle Tränen abwischen wird von den Gesichtern derer, die zu ihm gehören. Und dass der einst kein Leid, keine Tränen, kein Schmerz mehr sein wird, egal was dich momentan quält. Er wird für dich alles gut machen. Darauf darfst du dich verlassen, wenn du in ihm bist. Du hast Trost. Aber auch an diejenigen, die noch nicht bei Jesus sind. Was führt ihr für ein armseliges Leben? Ihr tut mir richtig leid. Jesus nicht zu haben, den Tröster nicht zu spüren. Und da dürft ihr mir glauben, ich weiß, wovon ich spreche. 10 Jahre Notfallseelsorge. So viele furchtbare Mitteilungen überbracht, eben nicht nur an Christen, sondern an Menschen ohne Jesus. Anständige, vernünftige Leute. Und die dann in den Zerbruch des Lebens hineinkamen. Und wo sie allein waren, wo das Gequatsche ihrer Angehörigen wird schon wieder werden und die Zeit halt alle Wunden nichts gebracht hat. Und die zum Teil mit diesen schweren Dingen nicht fertig wurden, die sich zum Teil, nachdem ich ihnen Todesnachrichten ihrer Angehörigen überbracht habe, sich selber gerichtet haben halt. Furchtbar ohne Jesus in die Trauersituation und harten Dinge des Lebens zu gehen. Aber Halleluja, dass du das ändern kannst. Du kannst dein Leben Jesus geben. Und dann wirst du in all dem Schweren erleben, was es heißt, getröstet zu sein. In dem, der für mich da ist und mich trösten will, wie einen seine Mutter tröstet. Und wenn man das weiß und wenn man das erlebt, da ist man einfach nur froh und glücklich darüber zu wissen, dass man so einen fantastischen, liebenden und tröstenden Gott hat. Und ein letztes, worüber uns wir freuen dürfen: Wenn wir in dem Herrn sind, haben wir ewiges Leben. In 100 Jahren ist keiner mehr von uns da. Da ist das gewesen. Ja. Und dann gibt es 2 Arten von Menschen. Die einen, die fröhlich weitermachen im himmlischen Jerusalem, die ewiges Leben kriegen. Und die anderen, die erstmal ins Totenreich gehen. Das ist ein furchtbarer Ort, die Scheol. Lest es mal nach in der Bibel, was da sein wird. Und die dann am Ende der Zeiten vom lebendigen Gott auferweckt werden. Und dann ins Gericht müssen. Und dann verurteilt werden. Zu ewiger Verdammnis. Das ist furchtbar, grausam. Und das ist etwas, vor dem du Angst haben musst. Sagen die Leute immer, oh, meine Güte, schwarze Theologie, nicht, also die wollen uns da sonst wo hinbringen, weil sie uns Angst machen. Ich hätte da furchtbare Angst vor. Das ist grausam und schlimm. Und meine Aufgabe ist davor zu warnen. Ich will ja nichts verniedlichen, nicht, dass irgendeiner sagt, ja, also, wenn er vom Herrn steht, ja, aber damals der Pastor Latzel, der hat es nicht deutlich genug gesagt, so nach dem Motto, wenn der mir ja nochmal was gesagt hätte, hätte ich mich ja vielleicht bekehrt. Merkt ihr das Datum heute? Merkt ihr das heute? Quasi Modo Geniti 2025. Da sagt der Herr dir nochmal, triffst du keine Entscheidung für ihn, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Hast du kein ewiges Leben, keinen Freuden, nur noch Tränen. Der reiche Mann in der Geschichte Lukas 16, lest es nach, mit dem Lazarus, der ist in der Hölle und der bittet dann nur noch um eins, bitte lass mich nochmal zu meinen Brüdern gehen, die sind so genauso vernagelt wie ich, lass ihnen das nochmal sagen. Das heißt, es ist keine Möglichkeit, sie haben nur die Propheten, sie haben nur das Wort und wenn sie denen nicht glauben, dann ist es das gewesen. Aber Gott sei Dank, für euch ist das anders. Ihr habt heute ein Ja zu diesem Jesus Christus gesprochen. Ihr habt gesagt, ich folge ihm nach, ich werde für ihn da sein, ich werde mein Leben so ausrichten, wie er es gesagt hat. Ich habe mein Ja zu ihm gesprochen und dann werdet ihr erleben, wenn euer Herz aufhört zu schlagen in dieser Welt, wie er sein Ja zu euch gesprochen hat und wie ihr euren Namen hören werdet, wie er aus dieser Welt euch rufen wird in die Ewigkeit. Und da ist nur noch Freude da, eine Freude, die kannst du gar nicht beschreiben, haben wir auch darüber gesprochen, die alles wegschießt, was wir uns vorstellen können. Aber wenn du das schon weißt, dass das so ist, dass ich ewiges Leben kriege, dass du in dieser Welt schon Freude. Das hier ist nur ein Jammertal. Das schönste Leben hier auf Erden kannst du vergessen gegen das, was kommt. Aber darauf darfst du dich freuen. Und das ist das, was der Heilige Geist dir im Herrn deutlich macht. Hey, ewiges Leben, du darfst dich freuen. Nein, du musst dich freuen. Also Paulus sagt ja nicht so als Option, ja, wenn ihr Christen seid, könnt ihr euch auch ein bisschen freuen. Nee, der knallt 2-mal den Imperativ, 2. Person, Plural raus. Freut euch, zack, Zoll und Feldwebel, freut euch, sagt er den Philippern gefälligst halt. Ne? Macht doch mal die Augen auf, ihr habt ewiges Leben. Der schreibt einige Kapitel zuvor im Philipperbrief, ich sitze hier im Knast in Ephesus, ist alles ganz furchtbar halt, nicht? Die Gemeinde vor Ort macht mir richtig Druck halt, ist alles ganz schlimm, vermutlich muss ich sterben, aber sagt er, hoffentlich sterbe ich bald, sagt er. Sterben ist mein Gewinn, das ist ein Wort aus dem Philipperbrief, weil der weiß, wo es hingeht. Der ist richtig todessehnsüchtig, schreibt er dann auch, aber vermutlich habe ich noch einen Job hier an euch zu tun und deshalb ist es besser, noch in dieser Welt zu bleiben. Aber der hat Spaß am Sterben. Warum? Weil er weiß, wo es hingeht. Ne? Hat er richtig Freudigkeit drauf. Und das ist so. Zu mir hat man nach einer Evangelisation einer gesagt, ja, Latzl, wenn man Ihnen zuhört, ja, da hat man ja Selbstmordgefährdung halt. Ne? Ich sage, ja, da haben Sie ein bisschen was verstanden halt, ne? Weil es ist tatsächlich so, wir freuen uns als Christen auf den Tod. Deshalb nehmen wir trotzdem all das an, was in dieser Welt ist. Und Selbstmord machen wir natürlich nicht, weil der Herr des Lebens und des Todes und Sterbens ist halt. Aber wir haben keine Angst mehr vom Tod. Das ist ja die Botschaft des Evangeliums. Jesus hat auf Golgatha den Tod besiegt. Und er hat für mich und für euch, die ihr Jesus nachfolgt, überhaupt keine Macht mehr. Das Ding ist zerbrochen. Das haben wir mal zweimal in der Kirche, ja hier draußen die alten Zeichen, wo dann das Kreuz ist über dem Totenschädel. Tod ist zerbrochen. Halleluja. Und wenn das der Heilige Geist so richtig tief dir ins Herz hineingeschrieben hat, dann brauchst du keinen Paulus mehr zu befehlen und keinen Pastor Latzl euch auszulegen. Da ist das automatisch. Halleluja, ich habe ewiges Leben. Mann, wie spitze ist das denn? Viel mehr als alles Leben in dieser Welt. Und darüber dürft ihr euch freuen. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr das wisst. Wenn es für euch dann in 70 oder 80 Jahren ans Sterben geht, wenn ihr irgendwo im Altenheim liegt oder auf der Palliativstation im Hospiz seid, ganz gleich was eines Tages sein wird, dass ihr das dann auch wisst und sagt, ja, ich freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich darauf, dass ich jetzt bald Jesus sehe. Diesen Jesus, dem ich versprochen habe, nachzufolgen, und bei dem ich geblieben bin mein ganzes Leben lang und mit dem ich jetzt die Ewigkeit verbringen werde. Das ist dann wahre und ewige Freude, die wir haben werden. 5 Gründe, warum wir uns freuen sollen und freuen dürfen. Erstens, weil wir im Herrn Liebe haben. Zweitens, weil wir in dem Herrn Vergebung haben. Drittens, weil wir in dem Herrn Hilfe haben. Viertens, weil wir in dem Herrn Trost haben. Und fünftens, weil wir in dem Herrn ewiges Leben haben. Und weil das so ist, deshalb darf ich euch allen, euch den Konfirmanden, euch, die ihr in dem Herrn seid, aber auch denen, die noch nicht bei Jesus sind, dieses wunderbare Philipperwort noch einmal zurufen. Freut euch in dem Herrn, alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.